Herr, wir möchten, dass du weiter redest zu uns.
Amen.
Herr, Amen. Wir brauchen dein Sprechen, um auch ans Ziel zu kommen.
Amen.
Herr Jesus, wir möchten uns dir weihen, Herr. Amen. Nicht nur ein Wort hören, sondern gemeinsam zum Ziel kommen.
Amen.
Herr, dass dein Gericht, das, was du uns aufzeigst, auf eine Wirkung an uns hat.
Amen.
Herr, wir brauchen dich so sehr.
Amen.
Amen. Amen.
Ja.
Herr, lob den Herrn. Amen. Ja, wie denkt ihr, wie es jetzt weitergeht? Ihr wisst es wahrscheinlich nach dem ganzen Gericht. Und was man, wie der Herr gerichten musste, die Welt. Aber erstaunlicherweise geht es in Jesaja mit Lob weiter. Ja, und mit Lobgesang und mit Liedern. Und lass uns das mal lesen in Jesaja 25. 1 und 4 und 5. Also Jesaja Kapitel 25, Vers 1 und 4 und 5.
Amen. O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden, eine Zuflucht dem Armen in seiner Not, ein Schirm vor dem heutigen Hoch, ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch der Tyrannen, wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Wie die Sonnenglut in einer dürren Gegend, so dämmst du das Toben der Fremden. Wie die Sonnenglut durch den Schatten einer Wolke, so legt sich der Triumphgesang der Tyrannen.
Mhm. Und Vers 6 und 8.
Und der Herr, der Herrscher, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von fettigen, mahligen Speisen, von altem, geläuterten Weinen. Und er wird auf dieser Gegend verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von altem Angesicht und die Maß seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen.
Amen.
Amen. Du bist mein Gott. Amen. Den will ich erheben.
Amen. Amen. Ja, Amen. Das ist wirklich wunderbar. Man muss sehen, der Herr richtet permanent davor in der Glut seines Zorns. Aber es gibt ein paar Leute, die fangen an zu loben in dem Moment. Und das ist wirklich der Überrest. Das ist so kontrovers und wie eine verkehrte Welt. Aber in dem Moment wird die Welt wirklich umgedreht werden. Und hier, was sie sagen, es hat so viel Inhalt. Ihr Lied und ihr Lob, das sie haben, das ist in Kapitel 25 und 26. Das sind drei Abschnitte geteilt. Und in allen singen diese Geretteten vom Volk Gottes, fangen an, Gott zu loben. Ja. Und zwar wirklich mit Inhalt. Herr, du bist mein Gott, ich will dich erheben und preisen, ich will deinen Namen, denn du hast Wunder gewirkt. Ja, oder das heißt, du bist im Geringen eine Bergfestung gewesen. Und sie haben wirklich Gott erlebt. Wenn dieses Gericht die Erde trifft, oder auch sie hat auch dieses Gericht getroffen, oder sie wurden bedrängt, dann hat der Herr sie doch gerettet. Und dieses Lied ist es nicht. Selbst auch wir Christen, wir singen gerne Lieder. Und besonders wenn sie eine schöne Melodie haben. Aber hier sehen wir, sie singen auch Lieder, aber es geht um den Inhalt. Und so müssen wir auch heute lernen, Lieder zu singen. Nicht wegen der schönen Melodie oder mehrstimmig, sondern es geht um den Inhalt. Ja. Es geht wirklich zum Beispiel wie die Psalmen. 150 Lieder hat der Herr aufgeschrieben, aber die Melodie ist nicht dabei. Es ist nur voller Inhalt von Christus. So müssen wir Lieder singen. Und was, wie sie gesungen haben, war voll der Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Ja, wie Gott sie errettet hat. Ja, sie waren, ja, dem Armen in seiner Bedrängnis war er eine Bergfestung. Ja, das ist wirklich voller Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Und auch später sieht man sogar in, es hat sehr viel mit uns zu tun, weil auch in Offenbarung 14, ganz am Ende, gibt es wieder Menschen, und zwar die Erstlinge, die singen auch ein Lied in Offenbarung 14, Vers 3. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde erkauft sind. Amen. Ja. Und das ist wunderbar. Auch hier singen sie ein Lied. Die anderen können es nicht nachsingen. Ja? Und da sieht man, ja, und da sieht man, dass dieses Lied sehr viel mit der Erfahrung zu tun hat. Ja. Auch wir heute, du kannst eine Erfahrung mit Christus machen, aber ich kann das nicht nachsingen, dein Lied. Dein Lied, das du mit dem Herrn erfahren hast, das ist dein Lied. Und wie du weißt genau, wie du es singst oder singen musst, aber es kann nicht meine Erfahrung sein. Ich kann nicht sagen, sing du für mich. Oder mach du die Erfahrung mit mir, mit dem Herrn. Und da sieht man, es geht wirklich darum, heute auch müssen wir lernen, diese Lieder zu singen. Und man sieht auch die Opfer. Die Opfer sind wirklich ein Lied. Ja, man meint vielleicht am Fest singen wir nicht so viel, aber jedes Lied ist jedes Opfer ist ein Anbetungslied. Es ist etwas, wo wir Christus erfahren haben, wo er uns in der Not errettet hat und der Herr wurde unser Lied. Und genauso singen auch sie, haben sie ein Loblied, wo der Herr sie errettet hat. Und zwar heißt es, dass sie den Herrn zu ihrer Zuflucht gemacht haben. Und wenn man sieht, wie das bei Tyrus ist, haben wir auch Gemeinschaft, und zwar in Kapitel 23, da ist es in Vers 4, sei beschämt, Sidon. Ja, denn das Meer ist deine Zuflucht. Ja. Also dort, wo sie zu Hause waren, Handel getrieben haben, das war ihre Zuflucht. Aber wenn wir sehen, nach dem ganzen Gericht ist ihre Zuflucht zerstört. Ja. Und deswegen können die, die den Herrn zu ihrer Zuflucht gemacht haben, am Ende noch loben und singen, weil sie nicht den Handel und diesen Tyrus zu ihrer Zuflucht gemacht haben, sondern den Herrn als ihre Zuflucht. Und das ist auch wirklich ein Bild auf das Laubhüttenfest, das wir heute feiern müssen. Ja. Das Volk, das hat zwar gelebt auf der Erde, aber es sollte dort nicht zu Hause sein. Es hat gelebt, es hatten dieses Fest, sie haben in Laubhütten gelebt in der Zeit. Und der hat auch zu mir gesprochen in dieser Woche, weil ich gesehen habe, die ganze Welt versucht mit aller Anstrengung, sich zufriedenzustellen. Und auch ich, aber wo der Herr zu mir geredet hat, am Abend von einem Tag dieser Woche, du hast so versucht, dein Leben da in den Griff zu kriegen mit der Arbeit hier und da. Und ich lebe so oft in meinen Bedürfnissen. Ich lebe so oft für mich. Und das soll aber nicht meine Zuflucht sein. Und er hat gesagt, zieh aus. Weil oft diese Einflüsse, ich bin hungrig, dann esse ich was. Ich bin durstig, dann trinke ich was. Ich bin müde und an dem Abend, ich war müde und jetzt muss ich schlafen. Aber der Herr hat mich erinnert, in so einem Zustand geh nicht schlafen. Zieh aus deinem Haus, das du an diesem Tag gebaut hast. Zieh in eine Laubhütte. Und wirklich unsere Wohnung oder mein Zimmer, das erinnert mich immer daran, das Laubhüttenfest zu feiern. Weil der Herr hat gesagt, mach es dir nicht so gemütlich. Und Ja, das, genau, das ist wirklich schwer. Und es ist eine gute Erinnerung für mich, wo der Herr sagt, Rainer, halte das Laubhüttenfest. Ja, du sollst dir nicht so bequem machen, weil das wird alles hier zerstört werden. Und es erfüllt einen mit Freude. Und wenn man sieht, diese Laubhütte, sie kostet nichts. Was kostet eine Laubhütte? Schon ein paar Blätter, die holt man sich. Und genauso dieser Wert, er zerfällt auch wieder. So einen Bezug sollen wir zu diesen Dingen in der Welt haben. Und das ist wirklich, wir müssen wirklich aufpassen auf Tyrus, weil es uns zeigt, uns immer eine Alternative zeigen will, nicht ganz in einer Laubhütte zu wohnen, nicht ganz Christus nachzufolgen. Weil es immer eine Alternative zeigt, man muss immer einen Preis zahlen beim Herrn für die Nachfolge und bei Tyrus, um sich dort zu investieren, muss man auch einen Preis zahlen. Aber es glitzert und sieht so schön aus, dass es in meinem Herzen, ich merke, boah, diesen Preis für den Herrn zu zahlen, das schaffe ich doch nicht ganz. Und dann mache ich plötzlich eine Trennung und sehe in Tyrus eine Alternative. Und Tyrus, das ist wirklich, weil es einen dazu führt, zufrieden zu sein in dieser Gottesferne. Ja. Das Laubhüttenfest zeigt, wir sind hier nicht zu Hause. Tyrus sagt, investier dich. Hier bist du zu Hause. Aber das Laubhüttenfest zeigt, das geht durch. Wenn wir dieses Fest feiern, wir gehen durch dieses Gericht hindurch, das über diese Welt kommt. Ja. Und es bleibt am Ende uns übrig. Und es geht auch weiter, wenn wir in Vers 6 sieht man auch noch, auch über die Nationen, da geht es auch drum, genau, wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Und es zeigt auch nach der großen Trübsal, wie in Matthäus 25, wo der Herr diese Böcke von den Schafen scheidet und die Nationen, der Teil der Schafe noch hindurchgehen kann in das tausendjährige Reich und hier ein Mahl bereitet. Und auch für uns in Vers 8 heißt es, den Tod verschlingt er auf ewig. Amen. Und das ist wunderbar. Das ist unsere wirklich eine wunderbare Zukunft, wenn wir, Herr, ich will heute für dein Reich sein. Wenn wir sagen, ich will für Zion sein und will mich nicht von Tyrus oder von dieser Welt gefangen nehmen, weil es alles gerichtet wird und nichts übrig bleibt. Aber das Ziel ist, hier heißt es, auch den Tod verschlingt er auf ewig. Und ich dachte, gut, es wird für alle mal sein in der Ewigkeit, für das Volk Gottes. Aber Paulus greift es wieder auf in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 54 oder 52, da heißt es, und wenn dies verwesliche Unverweslichkeit anziehen wird und dies sterbliche Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt werden, in Jesaja 25, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Amen. Das ist wunderbar. Genau, Paulus greift genau die Stelle in Jesaja auf. Und in dem Zusammenhang, wenn wir sehen, wo befindet sich das zeitlich, das heißt in Vers 52, es geht hier um die Entrückung. Ja, sieh, ich sage euch ein Geheimnis in Vers 51, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Ja. Und wenn wir über die letzte Posaune reden, das finden wir wieder in Offenbarung 11.
Ja.
Ja, also wo es darum geht, dass der Tod verschlungen ist in den Sieg, ist genau bei der letzten Posaune, bei der siebten. Und in Offenbarung 11, Vers 15 heißt es, wo der siebte Engel posaunte und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist wunderbar. Und 18 heißt es, und die Zeit ist gekommen, den Lohn zu geben, seinen Sklaven und den Heiligen und denen, die seinen Namen fürchten. Das heißt es, bei der Entrückung von den Erstlingen und von den gestorbenen Überwindern, für die wird das Wort erfüllt werden, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wenn der Herr zurückkommt, werden wir umgewandelt werden, die wir noch leben. Das können wir heute schon fast mit Gewissheit sagen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und das ist eine Belohnung für die Erstlinge. Es ist nicht für alle, dass wir sagen, irgendwann mal, natürlich in Offenbarung 20, wird auch der Hades in den Feuersee geschmissen. Aber hier, wo es um dieses Wort geht, wo es um in Jesaja geht, dass der Tod verschlungen wird, es ist eine Belohnung. Und es ist die Frage, heute schon, weil er sagt direkt davor, sagt Paulus, ich sage nun, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Ja. Wenn ich heute nicht schon gelernt habe, über den geistlichen Tod und über den Tod zu herrschen, dann gehöre ich nicht zu den Erstlingen oder zu dem Überrest, der am Ende lobt. Ja. Weil dieses Wort wird sich erfüllen für die Erstlinge. Und deswegen ist es so ein aktuelles Wort für uns heute, nicht in meinen Begierden oder Lüsten des Fleisches zu leben. Weil das Fleisch und das Blut oder das Fleisch des Reich Gottes nicht erben kann. Ja, mein Fleisch ist dem Tod verfallen. Es ist jetzt schon in diesem, ich sag mal, Todesprozess, es altert einfach nur dahin. Und das ist genau mein Fleisch, das wird nicht das Reich Gottes erben. Das ist ein großes Missverständnis. Wenn wir meinen, es passt alles und alles wird gut, aber ich lerne nicht heute über den geistlichen Tod zu herrschen. Yeah. Weil der Herr nicht am Ende fragt, ja, nicht so ein, ja, wie soll man, so ein, unser Wissen abfragt. Ja, wie viel weißt du? Oder einen Vokabeltest macht. Was heißt Gemeinde? Oder was heißt das Kreuz? Oder was heißt was? Sondern was hat Christus in dir gewirkt? Amen. Am Ende bleibt wirklich nur das. Für unser Leben am Ende, das wird Bestand haben. Was hat der Herr in mir gewirkt? Das ist das Laubhüttenfest. Wir investieren nicht hier rein, wir investieren in sein Reich, in Christus. Ja. Und das müssen wir sehen, weil das wird der Herr prüfen. Fleisch und Blut wird das Reich nicht erben. Und der Herr hat mir auch klar zu mir gesprochen, ich werde am Ende auch keine Ausrede mehr haben. Wir haben wirklich so einen reichen Christus erfahren. Jedes Fest sehe ich immer eine Sammlung von Christus, einen Korb voller Christus, den ihr gesammelt habt, wo ich merke, boah, ich kann immer überwinden eigentlich. Eigentlich geht es immer. Es gibt am Ende keine Ausrede, der Tod war zu stark. Ja, nein, weil der Herr uns alles zur Hand gegeben hat. Ja. Besonders die Schwachheit oder die Trägheit oder Kraftlosigkeit, was eine Auswirkung von dem Tod ist, das müssen wir heute lernen. Diese Zeit ist so entscheidend für die Zukunft, für das tausendjährige Reich, weshalb wir wirklich lernen müssen, über diesen Tod zu herrschen. Und es heißt dort in 1. Korinther 15 auch, Paulus, wenn man das liest, wie Paulus dort schreibt in 1. Korinther 15, 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er stellt den Tod schon in Frage, weil er entmachtet worden ist. Er hat gar keine Angst mehr vor dem Tod. Ja, Paulus hat auch gelernt, darüber zu herrschen und sich von diesem Tod nicht so leicht in die Finger zu kriegen, weil er Christus gelernt hat, anzuwenden und zu leben. Und auch, weil in 56 heißt es, der Stachel des Todes ist die Sünde. Ja, die Sünde. Also, wenn der Tod uns pieksen will mit der Sünde, wie gehe ich damit um heute? Ja, wir müssen sehen, wir können durch Christus, können wir das Sündopfer erfahren. Der Herr ist alles für uns, dass wir über die Sünde herrschen können. Wir können Christus als unser Sündopfer nehmen und diesen Stachel zerbrechen. Und auch hat der Herr darin zu mir geredet, dass ich ja, dass ich Christus erfahren muss als das Sündopfer. Wenn man sieht, das Sündopfer, das Fett wurde am Brandopferaltar, ist in Rauch aufgegangen, aber der ganze Rest des Sündopferstiers wurde rausgetragen und verbrannt dort. Ja, er ist rausgetragen aus dem Vorhof und dort hat der Herr die Sünde verdammt. Da lag der ganze Zorn auf dieser Sünde. Und kann ich Christus auch so erfahren, dass wenn die Sünde vor der Tür steht, aber ich erfahre Christus als den, der es rausgetragen hat und diese Sünde verbrennt. Und dann hat der Tod keine Macht mehr über uns. Diese Erfahrung brauchen wir heute als Priester. Das ist eine Vorbereitung auf das tausendjährige Reich. Dort werden wir Christus als Priester dienen. Und wenn ich heute nicht lerne, als Priester zu dienen, ist es sehr, sehr schwer. Deswegen, diesen Bogen, den Jesaja spannt, am Ende geht es um die Anbetung. Und heute ist so ein wunderbares Vorrecht. Christus, ich will auch sagen, ja, anzuwenden. Ich habe damals immer gelernt, es geht um eine Beziehung und Beziehung, und das ist auch richtig. Es geht um eine Beziehung. Aber oft nur, ja, ich muss mich mit Gott gut verstehen. Aber wenn die Sünde vor der Tür steht, ich muss mal Christus anwenden, mal wie eine Waffe benutzen. Wie eine Waffenrüstung ziehe ich Christus an. Solche Erfahrungen brauche ich, damit ich am Ende die Sünde und den Tod überwinden kann und am Endeffekt auch dieses Gericht bestehen kann. Nur Christus, wenn wir mit Christus leben, nur mit ihm ist es möglich, das Gericht zu bestehen. Wir selber können nicht diesem Gericht bestehen, es ist unmöglich. Der Herr sagt einmal, es ist bei den Menschen ist unmöglich. Ja. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das muss unsere praktische Erfahrung werden. Ja, ich will wirklich hungrig sein. Herr, zeig mir in dieser Zeit jetzt, wo wir Gemeinschaft haben, was ich in der nächsten Woche gleich überwinden kann. Ich will gleich den Tod überwinden und will nicht lang warten. Auf was warten wir noch? Die Zeit ist schon so fortgeschritten. Wir haben keine Zeit mehr zum Warten. Time is up fast. Zumindest für das Warten. Und dass wir dort lernen, Herr, ich will dir folgen und jeden Tod, alles, was du mir zeigst an der Sünde, ich will sehen, wie ich Christus anwenden kann als mein Opfer. Ja, so müssen wir auch Christus kennen. Nicht nur in einer Beziehung, das ist wunderbar, aber manchmal ist es auch ein Kampf oder es gibt Tausende, fast schier und unzählige Situationen, die so unterschiedlich sind voneinander, wo wir Christus als unsere Opfer und unsere Feste gewinnen müssen. Dass bevor der Tod schon kommen will, ich den Tod richte. Und dann ist der Tod heute schon verschlungen in den Sieg.
Amen.
Und ja, das ist eine große Ermutigung, dieses Laubhüttenfest. Ich will es nochmal sagen. So wie die Jünger zu sein, als der Herr zu ihnen kam, hat der Herr gesagt, folgt mir nach. Und was haben sie gemacht? Sie haben alles gelassen, sind dem Herrn nachgefolgt. Aber wenn man sieht, den reichen Jüngling, der alle Gebote und Gesetze gehalten hat, da sagt er auch, Herr, folgt mir nach. Und er sagt, auch, oder lass deinen Reichtum. Und er konnte es nicht. Und das ist Tyrus. Genau das ist die Auswirkung von Tyrus, dass wir nicht mehr schaffen, dem Herrn ganz nachzufolgen. Und es ist so ein Riesenbetrug, weil am Ende wird alles gerichtet werden. Das dürfen wir deswegen, müssen wir dieses Bild sehen, wie mit den Jüngern. Sie haben das Laubhüttenfest geführt. Sie hatten nichts zu verlieren. Sie hatten nur einen billigen Beruf, aber sind dem Herrn nachgefolgt. Und so, es geht nicht um den Beruf, ob er billig oder wie auch immer ist, aber er darf mich nicht gefangen nehmen. Und dann können wir wirklich Christus nachfolgen und am Ende mit ihm stehen auf dem Berg Zion und Gott anbeten. Das ist ein herrliches Ziel, das hat keiner, der in Tyrus ist. Aber wir möchten in Zion sein und es muss aufwärts jetzt gehen. Ja? Lob den Herrn.
Amen. Nach oben.
Amen.
Amen. Himmlischen Berg Zion. Halleluja. Herr, danke, der Tod ist verschlungen in den See. Amen.
Herr, das wollen wir heute schon erfahren, Herr. Amen. Herr, wie du allen Tod in uns verschlingst.
Amen.
Herr, und dass wir dein Leben leben, Herr.
Amen.
Herr, in deiner Auferstehungskraft.
Amen.
Diese ganze neue Woche, Herr, wir geben sie dir. Herr, dass wir in der deiner Auferstehung leben.
Amen.
Danke, Herr.
Halleluja.
Amen. Kein Tod mehr.
Amen.
Ja, lasst uns weiterlesen in Jesaja 25, die Verse 10 bis 12. Jetzt geht's immer weiter. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen.
Moab aber wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh in der Mistlache zertreten wird. Und sollte es auch seine Hände ausbreiten, wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, so wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der Kunstgriffe seiner Hand. Deine festen, hochmauernden Mauern wird er niederwerfen, abreißen und zu Boden stoßen in den Staub.
Amen. Ich lobe den Herrn. Das ist sehr gut, dass Moab am Ende gerichtet wird.
Ja. Amen.
Und, ja, um das nochmal klar zu sehen, was Moab ist, lese ich mal die zwei Verse noch aus 1. Mose, weil es hat eine Bedeutung, warum die Überwinder, die dieses Lied singen, warum sie über Moab berichten. Es ist nicht einfach so, weil ihnen irgendwas eingefallen ist, sondern Moab hat wirklich eine Bedeutung auf ihrem Weg gehabt. Und ich lese aus 1. Mose 19 die Verse 36 bis 38. Das ist die Geschichte, wo Lot mit seinen beiden Töchtern allein in den Bergen ist und seine Töchter wollen eine Nachkommenschaft haben von Lot. Und dann überlegen sie sich, sie geben ihrem Vater Wein und machen ihn betrunken, sodass sie von ihm schwanger werden, indem sie sich zu ihm legen. Und da heißt es, was darauf passiert, die beiden Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Und die erste gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Auch bis zu dem Tag von ihnen. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Der ist der Vater der Söhne Ammon bis auf diesen Tag. Genau. Ja. Was wir schon sehen damals in 1. Mose, was es Moab auszeichnet, hat sich bis Jesaja, aber auch bis heute zu uns nicht geändert. Moab ist ein Volk, aber auch ein Prinzip. Das bedeutet, sie haben das richtige Ziel, nämlich eine Nachkommenschaft zu bekommen. Das war, hat Gott gesagt, dass man das haben soll, es soll fruchtbar sein. Aber sie haben den falschen Weg benutzt. Sogar nicht nur irgendeinen falschen Weg, sondern wirklich sehr stark gegen Gott. Es war eine, ja, wenn man Mose liest, sieht man, darauf steht eigentlich die Todesstrafe. Auf dem Weg, den sie für das richtige Ziel benutzt haben, denen müsste Gott sie eigentlich töten, bevor das Ziel erreicht ist. So ist es wirklich keine kleine Sache. Und wir sehen, dass heute auch der Teufel genau auf diese Art und Weise versucht anzugreifen. Selbst bei Jesus hat er diese Sache angeboten. In Matthäus, in Kapitel 4, lesen wir in den Versen 8 bis 9, dass der Satan Jesus auf einen Berg mitgenommen hat und dass er ihm alle Reiche der Welt gezeigt hat. Und Jesus kennt die Schrift sehr gut, er weiß, dass er später einmal König sein wird über die ganze Erde. Und dann sagt der Satan, ja, und jetzt, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann lobt den Herrn, den Weg nehmen wir doch. Ziel erreicht, Mission erfüllt auf der Erde. Aber Jesus hat gesagt, geh weg, Satan. Amen. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein sollst du dienen.
Amen.
Satan konnte Jesus nicht täuschen. Er hat ihm zwar das richtige Ziel gesagt, ja, alle Reiche werden dein sein, das stimmt. Das wird auch so sein, aber der Weg, den er ihm angeboten hat, das war ein moabitischer Weg. Und so sind auch die Wege heute, die uns der Satan anbietet. Sie erscheinen einfacher, schneller und so, als würden sie besser zum Ziel führen. Und vor allem sind sie für uns angenehmer.
Ja.
Also wirklich, wir möchten wirklich lieber den angenehmeren Weg nehmen. Aber wenn wir sehen, wohin das geführt hätte, wenn Jesus dem Satan gehorcht hätte, klar, Satan hätte ihm tatsächlich die Gewalt darüber geben können, aber wenn ein König jemanden anbetet, wäre es dann wirklich der König über das Land. Und so müssen wir wirklich sehen, der Weg von Moab führt nicht zum richtigen Ziel. Auch wenn es so aussieht, er führt nur zum Verderben.
Ja. Amen.
Ja, und so sehen wir auch ein Prinzip von Moab. Moab wird oft als das Stolze bezeichnet auch, dass sie Hochmut haben. Aber wessen rühmen sie sich? Oft denkt man, ja, wenn sie doch so schlechte Wege haben, es führt doch zu nichts. Dann müsste es doch eigentlich offenbar sein, dass Moab schlecht ist. Wieso sind sie dann stolz? Oder wieso überleben sie überhaupt so lange? Und wieso schaffen sie es? Und da habe ich in Jeremia nochmal gelesen, da ist auch ein langes Gericht über Moab. Und in dem Kapitel 48 ist in einem Vers steht es ziemlich klar, worauf Moab stolz ist. Und das ist der Vers 7. Da heißt es, denn weil du auf deine Werke und auf deine Schätze vertrautest, sollst auch du eingenommen werden.
Mhm.
Und das ist es wirklich, was Moab ist. Moab hat das richtige Ziel und Moab tut auch Werke und häuft sogar Schätze an.
Mhm.
Ja, Moab ist nicht irgendwas Armes, irgendwie was Kleines, was irgendwo ist, sondern Moab durch seine Wege, die so aussehen, als würden sie zum richtigen Ziel führen, sind sie auf vielen Werken, wandeln sie in vielen Werken und sammeln sich so schon auch Schätze an, die aussehen wie Schätze. Und dann am Ende sagen sie auch, okay, hier, wir sind doch auf dem Weg gewandelt, schau die Werke an. Lesen wir auch in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, dann kommen sie und sagen, Herr, wir haben in deinem Namen dies und das getan. Große Wunder, wo man von außen würden wir auch sagen, ja, sehr gut, habt ihr richtig gemacht. Aber auch Jesus ist wirklich sehr klar darin und sagt zu ihnen, das, was ihr getan habt, das ist Gesetzlosigkeit. Ihr seid Täter der Gesetzlosigkeit. Und ihr könnt mein Reich nicht erben. Ja. Und das ist schon wirklich, muss uns zeigen, dass Moab wirklich bis in unsere heutige Zeit versucht, uns zu greifen.
Ja.
Wenn sogar Jesus sagt, am Ende, wenn er richtet, werden noch Leute kommen und es sagen, das ist so, Moab wird wirklich erst am Ende zerstört werden. Und sie werden wirklich immer wieder probieren, uns zu fangen. Dazu kommen wir auch gleich. Aber erstmal müssen wir uns noch anschauen, was ihre Werke sind, damit wir wirklich erkennen, dass es sich nicht lohnt. Es wird gesagt in 25, dass sie in Vers 10, Moab aber wird unter ihnen zertreten werden, wie Stroh in der Mistlache. Ja. So Moab als Gesamtes hat nicht nur Stroh gesammelt, sondern es gibt auch Stroh. Ja. Wenn wir in Korinther lesen, was man auf das Fundament bauen kann, dann sind das Edelsteine und Silber und Gold. Und das sind die Materialien, die Gott haben möchte. Und die werden auch Bestand haben. Aber das, was keinen Bestand hat, das ist Stroh. Und das sind diese Werke, die auch Moab tut. Deswegen werden sie in Korinther werden sie verbrannt und hier werden sie in die Mistlache getreten. Ja. Ja, Herr Jesus. An diesem Bild sehen wir, dass wenn Moab zertreten wird und runtergetreten wird, dann sehen wir, was das Gericht bedeutet. Es bedeutet eigentlich, dass Moab ein Feind ist. Moab ist nicht ein gutes Werkzeug von Gott, wo Gott sagt, okay, die machen zwar so halbe Sache, deswegen möchte ich sie auch gerne gebrauchen, sondern es heißt, dass Moab ist ein Feind. Wenn wir das lesen im Alten Testament, Moab ist ein Feind. Sie sind immer gegen Israel gewesen, haben sich gegen sie gestellt und wurden das ja auch immer wieder gerichtet und Gott hat seinen Zorn auch gegen sie gewendet und am Ende heißt es, sie werden niedergetreten werden. Und das wurde auch schon angekündigt im Psalm 110, Vers 1. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.
Amen.
Und da wird Moab am Ende sein. Wir werden nicht keinen Platz auf dem Thron haben, wir werden nur der Schemel in der Füße sein. Und das ist nichts Gutes. Ja. Deswegen heißt es hier auch, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. So, Zion ist der Berg am Ende. Und Moab ist vertreten. Du siehst, die sind der Schemel von den Füßen. Der Fußschemel, genau. Ja. Aber auch wenn ich in meinem Alltag schaue, leider ist es nicht immer Realität. Bei mir, ich habe Moab nicht unter meinem Fuß. Sondern wie wir auch in diesen Versen sehen, kommt Moab irgendwie von dieser Position, die es eigentlich haben sollte, dass wirklich unter unseren Füßen ist, ein Feind, der nicht über uns regiert, kommt es doch immer wieder hoch. Und wie macht es das? Vers 11. Und sollte es auch seine Hände ausbreiten, wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, so wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der Kunstgriffe seiner Hände. Ja. Das Moabitische ist wirklich sehr hartnäckig. Selbst wenn es in der Mistlache schon drin ist und wir eigentlich sagen würden, okay, wenn jemand in der Jauchegrube ist, dann ist wirklich aus. Aber die fangen an zu schwimmen und was noch schlimmer ist, dann machen sie auch noch Kunstgriffe, um dort wieder herauszukommen. Ja, also es ist, boah, bist du wirklich hartnäckig und das erlebe ich auch in meinem Alltag. Dann denke ich, ich habe mal eine Situation überwunden. Und dann sagt er, Moab, aber so und so, und fängt dann an, mit mir zu reden. Und dann erbarme ich mich ein bisschen, plötzlich kommt so eine Hand und zieht sie wieder hoch. Also, das ist wirklich ein Kunstgriff, den Moab anwendet. Weil als Christen sind wir eigentlich, oder denke ich mal, dass wir nicht mehr so von sehr offensichtlichen Sachen zu täuschen sind. So für die Leute, die Jesus nicht aufgenommen haben, und ist es nicht, also ist die Welt eine sehr starke Versuchung oder so, äußere Sachen sind wirklich ein sehr starkes Ziehen. Aber wenn wir, umso mehr wir mit dem Herrn vorangehen, umso mehr können wir solche Sachen auch sehen. Deswegen muss der Feind auch bei Jesus, er weiß fast gar nichts mehr anderes anzuwenden als das Wort Gottes. Er hat selber nichts, mit dem er ziehen kann, weil er weiß, für Jesus zieht die Welt nicht. Aber was er macht, das sind Kunstgriffe. Er versucht wirklich mit schlauen und einfallsreichen Sachen, ja, sich wieder hochzuziehen oder noch besser uns runterzuziehen. Das ist eigentlich das, was passiert. Moab steigt nicht aus der Mistlache auf, sondern eigentlich werden wir, wenn dann, mit hineingezogen. Und genau. Vielleicht Matthäus 4, Vers 5 bis 7, lese ich mal noch. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln wegen dir Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Ja. Oh. So, eigentlich, ich habe auch schon manchmal gedacht, ja Herr, du kannst mich doch auch retten, wenn ich jetzt das hier mal mache. Aber eigentlich wusste ich, dass es nicht das ist, was, dass ich das jetzt probieren soll oder den Herrn versuchen soll. Und wir sehen, Jesus antwortet, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht besuchen. Ja, was Jesus anwendet hier ist auch das, was wir in Epheser 6, Vers 11 lesen. Ich lese es mal kurz vor. Da heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den systematischen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Ja. Und in der Schlachterübersetzung, die sagen Kunstgriffe.
Ja.
Genau das gleiche Wort wie in Jesaja. Es hat sich wirklich nicht verändert. Und so sind heute Kunstgriffe. Aber wie können wir überwinden? Es ist die Waffenrüstung. Und konkret bei Jesus, er hat das Wort genommen. Er hat wirklich ein scharfes, zweischneidiges Schwert genommen, das wirklich gezeigt hat, du benutzt zwar das, was geschrieben steht, aber das ist nicht das Wort Gottes.
Mhm.
Nicht das, was die Wahrheit ist in dieser Sache. Aber das ist das, wie wir schneiden können heute. Wenn wir merken, da kommen solche Versuchungen, die wirklich wie Kunstgriffe sind, dann müssen wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir brauchen auch ein scharfes Schwert, das Wort Gottes und das Sprechen Gottes auch, das uns wirklich klar zeigt, was ist das, was der Herr redet und was ist das, was der Erbauer von Moab redet. Weil das sind wirklich die Gegner. Es ist nicht so ein Zwischending. Das, was wir hören, das kann nur zwei Ursprünge haben. Es gibt nicht irgendwas zwischendrin. Das, was sich irgendwie zwischendrin anhört, da können wir meistens schon sehen, das ist nicht von Gott. Selbst wenn es so erscheint, ja, ist doch halb gut, halb schlecht, nein, dann ist es von dem Teufel. Ja. Und ich habe auch ein bisschen Gedanken gemacht und den Herrn gefragt, was ist konkret heute Moab? In welchen Situationen habe ich das schon erlebt, dass Moab hochkommen will und mit seinen geschickten Kunstgriffen versucht, mich vom heiligen Weg abzubringen? Das ist nämlich das Ziel von Moab. Sie möchten mich von dem heiligen Weg abbringen. Und dann habe ich gemerkt, das ist, wenn ich versuche, Menschen zu ziehen. Moab hat wirklich etwas damit zu tun, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich ihnen das Wort Gottes mitteile, wie ich sie zur Gemeinschaft einlade. Weil moabitische Wege sind, wenn wir den Leuten Dinge anbieten oder mit Dingen ziehen, die das Seelenleben erfreuen. Wie Essen, wenn wir mit gutem Essen ziehen, sagen, das ist das, was bei uns die Ausrichtung ist, also die Hauptsache. Oder wenn wir mit Spielen ziehen oder mit Musik, aber auch mit interessanten Menschen. Komm zu uns, wir haben interessante Menschen, mit denen kannst du dich sicher gut unterhalten. Es gibt wirklich so viel. Und es ist aber, wenn wir uns die Zeit nehmen und den Herrn fragen, können wir relativ schnell sehen, was ist moabitisch. Und zwar moabitisch ist alles das, was nicht den Herrn im Zentrum hat.
Ja.
Wenn wir nicht mit dem Wort Gottes und mit Christus selbst die Menschen ziehen, wobei auch wir dadurch nicht ziehen können, aber wenn das nicht der Ausdruck ist, zu dem wir einladen, dann ist es Moab. Und das wird der Herr richten. Und das Problem ist, er wird nicht einfach aufhalten, wenn wir moabitische Wege benutzen.
Ja.
Sondern es kann sein, wir benutzen moabitische Wege und zeugen wie auch geistliche Kinder. Aber diese geistlichen Kinder werden nicht anders sich verhalten oder nicht anders sich entwickeln, wie damals die Kinder von Lot und seinen Töchtern. Sie werden zu Feinden Gottes. Und das ist wirklich ein hartes Wort, das mir auch schwerfällt, selber zu glauben, dass wenn wir moabitische Wege verwenden, dass dann Feinde Gottes entstehen. Ja. Es gibt noch mehr Moabitisches, mit dem wir ziehen, wenn wir Leuten Geld anbieten oder Macht, Ehre oder Positionen. Das ist auch moabitisch. Und eine moabitische Art ist auch, wenn wir Beziehungen nutzen. Ich habe das gemerkt, ich bin in meiner Familie sehr stark dazu geneigt, dass ich meine Beziehungen nutze. Dass ich über meine Beziehungen Druck ausübe und den anderen unterbewusst vermittle, dass wenn sie kommen, dass ich sie höher wertschätzen würde. Und das ist wirklich gefährlich. Ich merke wirklich, wie Moab versucht, mich da zu greifen. Und deswegen müssen wir wirklich in diesen Situationen überwinden.
Amen.
Und das haben diese Überwinder, die hier in Jesaja 25 und 26 diese Lieder singen, die haben das wirklich auch erlebt.
Mhm.
Dass Moab so ein Feind ist.
Ja.
Aber lob den Herrn, sie haben überwunden.
Richtig. Amen.
Genau. Und daran können wir heute Anteil haben. Es wurde nicht aufgeschrieben, damit wir entmutigt sind, sondern sie haben es aufgeschrieben, um zu zeigen, wir können Moab überwinden. Es ist möglich. Sie haben es geschafft und deswegen können auch wir es schaffen.
Ja. Amen.
Amen. Und diesen Weg, den der Herr uns gegeben hat, Moab zu überwinden, das sind wirklich die Feste und die Opfer. Es gibt nichts anderes. Was ist wirklich klar. Wenn Moab uns angreift, was gibt es anderes als die praktische Anwendung von Christus? Und da brauchen wir für Moab, es gibt nicht nur ein Opfer, es sind alle Opfer, die wir brauchen, um Moab zu überwinden. Ich habe mal ein paar Beispiele, zum Beispiel wenn wir brauchen das Brand- und das Sündopfer. Weil wenn Moab uns angreift, dann will der Teufel, dass wir seinen Weg gehen. Er will, dass wir seinen Willen tun. Aber das ist nicht die Essenz vom Brandopfer, sondern das Brandopfer sagt, wir sind gehorsam dem Herrn allein.
Amen.
Und wir sind ganz für ihn und richten uns auf seinen Weg aus. Und wir lassen auch das, was in uns drin ist, die Wege, die wir denken, dass wir uns dann besser darstellen, wenn wir irgendwelche Leute ziehen. Wir brauchen wirklich das Sündopfer auch.
Damit. Amen.
Und dann nochmal zum Beispiel auf die Beziehung zurückzukommen. Da ist das Speiseopfer wirklich unsere
richtig.
Praktische Anwendung.
Ja.
Beim Speiseopfer heißt es, ihr dürft keinen Honig bringen.
Ja.
Und was ist Honig? Honig ist das, was klebt und die Menschen an uns bindet.
Mhm.
Wenn wir mit unserer Beziehung, mit unserem guten Zureden, die Menschen ziehen, egal zu was, dann ist das Honig. Und das dürfen wir nicht bringen, den Herrn.
Amen.
Und Was aber bei Moab, wenn wir Moab überwinden wollen, was dann kommt, ist, dass der Feind uns mit Enttäuschung angreift. Das habe ich wirklich erlebt. Weil wenn wir den Weg des Herrn gehen, dann wird es auch ein Weg von Trübsal sein, weil wir sehen, dass Menschen, die wir sehr lieb haben, wo es uns wirklich im Herzen liegt, dass sie eigentlich mit aufgebaut werden und doch kommen, dass wir sehen, dass sie es ablehnen, dass sie nicht möchten. Und das ist sehr schwierig. Ich habe das gemerkt, es tut auch wirklich weh. Es ist nicht einfach. Und dann erstmal die natürliche Reaktion ist, okay, dann versuche ich es irgendwie anders hinzukriegen. Ja. Weil wenn sie erstmal hier sind, dann werden sie es doch sehen. Wirklich. Aber das ist nicht der Weg von Gott. Der Weg ist wirklich, dass wir uns demütigen und dass wir wie beim Friedensopfer zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken. Wir müssen wirklich vertrauen, dass der Herr seinen Weg gehen wird für diese Menschen. Wir können beten und für die Menschen im Gebet einstehen, aber wir dürfen sie nicht mit unseren eigenen Mitteln ziehen. Ja, das, und damit wir auch wieder weitergehen können, müssen wir noch diesen Aspekt vom Friedensopfer mitnehmen, dass wir uns mit Gott versöhnen. Wir dürfen Gott nicht anklagen dafür, dass manche Menschen nicht, oder anklagen, wir dürfen schon zu Gott rufen und ihn wirklich stark bitten und anflehen, sagen, warum Herr? Aber wir dürfen in unserem Herzen keine Bitterkeit aufkommen lassen.
Amen.
Nicht gegen den Herrn, weil seine Wege sind die richtigen. Nicht das, was wir uns vorstellen. Nicht, wie wir denken, welche Menschen kommen sollen. Ja, und so. Es gibt noch sehr viel mehr Anwendungen von den Opfern, die wir haben wir alle Gelegenheit, es herauszufinden, wie wir Moab überwinden können.
Amen.
Aber das wird eine sehr große Freude sein, weil wir werden jetzt auch gleich sehen, wohin diese Erlösten, diese Überwinder kommen, was das für einen Lohn hat bei Gott.
Amen.
Und so lasst uns wirklich die Feste und die Opfer anwenden, um
Moab
zu überwinden.
Amen.
Ja.
Amen.
Amen.
Ja. Halleluja. Herr, wir möchten alles anwenden.
Amen.
Rette uns vor den moabitischen Wegen.
Amen.
Herr, wir möchten Moab erkennen und durch Christus überwinden.
Amen.
Amen.
Amen. Herr, bringe uns dieses Lied bei.
Amen.
Amen. Amen. Amen. So, wir haben gesehen, am Ende des Zeitalters muss der Herr die ganze bewohnte Erde richten, gell? So, und wirklich ganz am Ende, wenn es diesen letzten Kampf bei Harmageddon gab, dann wird der Herr die Stadt seines treuen Volks wieder aufrichten.
Amen.
Das können wir mal zusammen lesen in Kapitel 26, Verse 1 bis 6.
An jedem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffne die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Ein festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat erniedrigt die bewohnerte Höhle, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie herabgestoßen bis in den Staub. Das ist der Fuß der Tresen, die Füße der Elenden.
Amen. So, das ist wirklich die Belohnung der Überwinder, gell? Am Ende, wenn der Herr die ganze Erde gerichtet hat, gell, und nichts mehr da sein wird, aber für die Überwinder, für das treue Volk hat er diese Stadt bereitet. Wir haben eine feste Stadt, Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr.
Amen.
Gell, und für wen ist diese Stadt? öffne die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Wer ist solch ein Volk, müssen wir heute sein, das dem Herrn die Treue bewahren. Wir müssen ihm wirklich glauben, dass er dieses Zeitalter jetzt bald beendet. Ja? Dass er wirklich diese Stadt für uns wieder aufbaut. Amen. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Amen. Ja, und dann heißt es auch weiter, denn er hat erniedrigt alle Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie herabgestoßen bis in den Staub, dass sie der Fuß zertrete, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Gell? So, das zeigt, es ist auch die Erfahrung geworden von diesen Überwindern. Gell? Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch schon heute. Schon heute haben sie wirklich die Mächte und die Gewalten unter ihre Füße getreten. So, das muss auch unsere Erfahrung sein. So, und so ein Loblied, gell, das wollen wir wirklich alle singen. Und wie können wir da hinkommen, dass wir am Ende dort dabei sind und dieses Loblied singen? In Vers 7 heißt es, der Pfad des Gerechten ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Amen. So, diese Überwinder, sie sind wirklich den heiligen Weg gegangen. Sie haben den heiligen Weg nicht verlassen. In Kapitel 25, Vers 10 heißt es, Moab aber wird unter ihm zertreten werden. Amen. Gell? So dieses Gläubigen, gell, sie sind den Weg Moabs nicht gegangen. Sie sind wirklich ausschließlich den heiligen Weg gegangen. Aber auch dort siehst du, ja, dann heißt es weiter, auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Ja, auf diesem Weg gibt es Gerichte. Der Herr muss uns heute richten, damit das Gericht später an uns vorübergeht.
Amen.
So. Und dann heißt es, auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Gell?
Amen.
So, das ist wirklich wunderbar, gell?
Ja.
Diese Überwinder, gell, sogar wenn sie gerichtet werden, ist das Verlangen ihrer Seele auf den Herrn gerichtet. Gell, so in unserer Erfahrung oder in meiner Erfahrung, wie oft ist es so, wenn der Herr mich richten will, gell, und mir irgendwas zeigt, wie schnell möchte ich weglaufen? Wie schnell, mein alter Mensch, gell, er kann es nicht ertragen. Ja, sogar letztens hat der Herr mir durch die Brüder in einer Sache Licht gegeben, gell, und dann dachte ich schon so in mir, naja, zur Not kannst du ja irgendwann einfach von hier weggehen.
Gell, aber zur Not, aber nur.
So, du merkst wirklich, der alte Mensch, er kann es nicht ertragen. Aber der Herr, er bringt dieses Licht und diese Gerichte, weil er möchte, dass wir ihn darin gewinnen. Weil dafür ist er zu diesem makellosen Opfer geworden, dass wir ihn wirklich darin ergreifen. So, der Herr, er möchte diesen Mangel ausfüllen. Er gibt uns Licht. Er zeigt uns, diese Sache musst du richten. Aber er ist auch dieses Opfer, gell, das wir dann ergreifen können. Ganz spezifisch, gell, wie wir schon gehört haben, zum Beispiel als das Sündopfer. Gell, wenn es eine Sache gibt, in der ich immer wieder falle, es ist gut, das Blut zu nehmen und mich zu reinigen. Aber es ist besser, den Herrn wirklich als das Sündopfer zu nehmen. Dass er mich wirklich ganz frei macht von dieser Sache.
Amen.
Dass er mich wirklich ganz auf dem heiligen Weg leitet.
Amen.
Amen. Und dann heißt es weiter über diese Überwinder. Bin ich zu weit? Meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Amen. Ja, gell, es ist wirklich. Gell, ein Bruder hat diese Woche in einer Gemeinschaft gesagt, er hat sich mal hingesetzt und hat sich überlegt, so wie kann er seinen Tag aufbauen, dass er möglichst viel Zeit für den Herrn dabei rausholt. Gell? Wie kann er ihn möglichst optimieren? Und dann hat er sich überlegt, hier und da mache ich diese Sache und dann habe ich da Zeit für den Herrn. Und am Ende hat er gedacht, ja, so ist es eigentlich. Besser kann ich es nicht machen, mehr kann ich nicht rausholen. Und dann aber, als er diesen Vers gelesen hat, gell, da hat er gemerkt, oh, da gibt es doch noch was zu tun, gell? Weil meine Seele verlangte nach dir in der Nacht, gell? Ist es wirklich unsere Erfahrung? Gell, für uns auch oft im Alltag ist es oft Nacht. Gell? Wir haben oft Erfahrungen, gehen durch Leiden, die nicht so einfach sind. Aber die Frage ist, gell, ergreifen wir den Herrn darin? Gewinnen wir wirklich ihn? Gewinnen wir wirklich diese Substanz, gell? Die dann auch unsere Seele umwandeln kann? Weil das ist, du siehst hier diese Überwinder, der Herr konnte sie wirklich ganz umwandeln. Sogar die Seele verlangte nach dem Herrn in der Nacht. So, für uns der Geist in uns, gell, das ist ganz normal für uns, der Geist sucht den Herrn sehr oft, aber selbst in Leidenszeiten, gell, tun wir uns manchmal schwer, allein uns mit dem Geist zum Herrn zu wenden. Und hier aber die Überwinder, gell, sogar in Zeiten des Gerichts, gell, sogar ihre Seele war so umgewandelt, dass sie nach dem Herrn verlangte. Gell, und dann heißt es weiter, denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. So, das gilt nicht nur für die Ungläubigen, gell? So, auch für uns heute, gell, wenn der Herr uns nicht richtet, gell, lernen wir diese Gerechtigkeit nicht. Gell, auch wir verhalten uns oft sehr gottlos. Ich glaube, das kennen wir im Alltag. Gell? Wie oft tun wir noch Dinge, von denen wir wissen, die gefallen dem Herrn nicht. Aber doch tun wir sie. Gell? Deshalb muss der Herr uns richten.
Amen.
Und dann heißt es, in Vers 15 sehen wir, gell, der Herr, am Ende möchte er die Grenzen des Landes erweitern. So, das ist sein Ziel. Aber was muss er dafür tun, gell? Vers 16, Herr, in der Drangsal suchten sie dich, sie flehten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. So, der Herr muss uns wirklich züchtigen heute. So, und das sehen wir auch in Hebräer 12, gell, wo der Herr sagt, gell, vergiss nicht, mein Sohn. Ja, die Züchtigung, gell, wo er, vielleicht kann es kurz jemand, Vers 5 und 6, Hebräer 12.
Und habt die Ermahnung ganz vergessen, die zu euch redet, als zu Söhnen. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er straft einen jeden Sohn, den er aufnimmt.
Amen. Okay. So, das müssen wir wirklich immer vor Augen haben, gell? Wenn der Herr uns züchtigt, er tut es wirklich für unsere Errettung, gell? So, dafür ist diese Züchtigung da, gell? So, in unserer Erfahrung oft, natürlich, gell, wir mögen es nicht so gerne, gell? Und oft kommt Hochmut und Stolz in uns auf, gell? Aber wir haben gesehen, gell, wir dürfen nicht so sein wie Moor, gell? Wenn das Gericht des Herrn uns trifft, diese Züchtigung, dann müssen wir lernen, demütig zu sein. Ja, diese Züchtigung annehmen und wirklich auf den Herrn darin schauen. Ja, weil nur so kann der Herr die Grenzen des Landes erweitern. Gell? Weil wir sehen weiter, gell? Es heißt hier, wir waren schwanger, wandeln uns in Schmerzen, Vers 18, und gebaren gleichsam Wind. Gell? So oft, gell, machen wir gehen durch irgendwelche Leiden, Drangsale und durch unsere eigene Anstrengung vielleicht versuchen wir aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und am Ende denken wir vielleicht, okay, wir haben irgendwas darin gewonnen, aber dann merken wir, wir haben den Herrn überhaupt nicht darin ergriffen, gell? Und der Herr konnte gar nichts gewinnen durch diese Situation. Am Ende haben wir nur, ja, am Ende ist es nur Wind, gell? Am Ende bleibt nichts. So, aber der Herr, er gibt uns wirklich, wir sind in der Zeit der Gnade. So, es ist okay. Gell, wir lernen alle. Aber wir müssen lernen, den Herrn zu ergreifen. So, diese Überwinder hier, gell, diese Gläubigen, gell, auch der Herr konnte sie so umwandeln. Sie haben mit Sicherheit auch dieses Versöhnungsfest gefeiert. Gell. Weil das siehst du, gell, es ist nicht nur einmal versöhnt zu sein mit Gott, sondern es ist wirklich so eine tiefe Versöhnung. Und das müssen wir auch lernen, den Herrn als unser Versöhnungsfest zu nehmen. Amen. So, Amen. Genau. Und dann sehen wir in Vers 19, aber deine Toten werden leben. Und davor heißt es in Vers 14, Tote werden nicht wieder lebendig. So, das gilt für die Ungläubigen, gell? So, die Ungläubigen werden nicht wieder lebendig, gell? Der zweite Tod, das ist der Feuersee. So, aber wir haben wirklich so eine lebendige Hoffnung, gell? Aber deine Toten werden leben.
Amen.
So, und wir haben sogar wirklich, wenn wir treu sind, wie wir gesehen haben, gell, dann sogar am Ende dieses Zeitalters wird der Herr für uns diese Stadt wieder aufrichten und wir dürfen für 1000 Jahre mit ihm regieren. Und das ist wirklich so eine wunderbare Hoffnung.
Amen.
So, geh nun, Vers 20, so geh nun mein Volk in deine Kammern und schließ die Türe hinter dir zu. Gell. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. So, das ist wirklich das, das muss unser Ziel sein. Gell? Diese Kammer hier, sie redet von der Entrückung. Gell? Das ist die Belohnung für die treuen Christen, dass wenn dieser große Tag des Zornes Gottes kommt, dann werden sie entrückt sein und werden nicht bestraft werden wie die übrigen Erdenbewohner. Gell? Und das muss wirklich, das muss unser ganzes Verlangen sein, heute mehr denn je. Gell? Wenn wir uns nicht ganz darauf ausrichten und der Herr nicht wirklich an uns arbeiten kann, gell, dann werden wir das nicht, gell, dann werden wir diese Belohnung, sie wird an uns vorbeigehen. Aber das hat der Herr nicht für uns bestimmt. Gell? So, am Ende sehen wir, wenn dieses Gericht kommt, gell? So, was sagt der Herr aber in Offenbarung 3, Vers 10 zu Philadelphia? Er sagt, weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. So, das ist wirklich unsere Hoffnung, gell? Dass wir, wenn wir dem Herrn treu sind, ja, dann wird er uns in diese Stadt ziehen lassen. Gell? Und dann wird er uns auch, ja, wenn dieses Gericht kommt in den letzten 3,5 Jahren, wird er uns zu seinem Thron entrücken. Gell? So, das ist wirklich, das muss unsere Ausrichtung sein heute. Und wie wir schon gehört haben, 1. Petrus 4, Vers 17 sagt, denn es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. So, das müssen wir wirklich heute. Wir müssen dieses Gericht über uns ergehen lassen, gell? Es ist wirklich viel Gericht, aber wir müssen sehen, der Herr macht es, damit wir ihn darin gewinnen. Und er hat uns wirklich so viel gegeben, gell? Er ist wirklich, ja, nicht nur, dass wir sehen, okay, wir sind jetzt gläubig, wir sind getauft, wir sind gerettet, sondern er hat wirklich, ja, er hat wirklich die ganze Schrift dafür, gell? All diese, er ist die Wirklichkeit all dieser Feste und der Opfer. Und genau so sollen wir ihn auch ergreifen und erfahren. So lasst uns wirklich Amen. Das anwenden und dieses Gericht über uns ergehen lassen, sodass wir am Ende auch dieses Loblied singen können.
Amen.
Amen.
Amen. Oh Herr. Wir wollen dieses Loblied lernen.
Amen.
Ja, diese Erfahrung machen, Herr. Ja, die du uns gezeigt hast jetzt, Herr, in Jesaja.
Amen.
Bring uns genauso wie diese Überwinder, Herr.
Amen.
Diese Erfahrung hinein,
Herr. Amen.
Amen.
Ja, wir wollen dein treues Volk sein.
Amen.
Treu bis zum Ende, Herr.
Amen.
Herr, lehre uns dein Gehorsam.
Ja, Amen. Amen.
Ja, Herr, fahre auf jedem morbidischen Weg.
Amen.
Den wir bis heute noch nicht erkannt haben.
Herr. Amen.
Amen.
Ja. Oh, Herr Jesus.
Amen. So, Herr, rette uns. Amen.
Amen.
Danke, Herr, für deine große Errettung für dein Volk.
Amen.
Amen.
Danke, Herr. Eine feste Stadt.
Amen.
Die Rettung setzt er als Mauern und als Schutz.
Amen.
Amen. Amen. Herr, wir loben dich
an
für deine vollständige
Rettung. Amen.
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 Rette uns bis zum Äußersten.
Amen.
Amen.
Herr, wir glauben dir.
Ja, Amen.
Herr, wir loben dich für dein Wort zu uns.
Amen.
Für das Wort Frucht bringen in den Herzen.
Amen.
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 Amen. Amen. Oh Herr, unsere Seele verlangt nach dir.
Amen.
Amen. Mein Geist in mir suchte dich. Amen. Herr, wir wollen dich suchen.
Amen.
Amen.
auslösen.
Amen.
Seele nach dir verlangt.
Amen.
Amen.
Ja,
mein Geist in mir sucht.
Amen.
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 Oh Herr. Amen.
Amen. Suchen dich, Herr Jesus.
Amen.
Menschlichen Trost.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Dein Volk.
Amen.
Halleluja. Psalm 110, Vers 3.
Amen.
Dein Volk wird am Tag deines Heeres zu voll freiwilliger Opfer sein.
Amen.
In der Pracht der Heiligkeit, aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner jungen Mannschaft hervor.
Amen.
Amen. Danke für dein Erretten.
Amen.
Danke für den Tag deiner Errettung.
Amen.
Es ist der Tag deiner Macht.
Amen. Amen. Amen.
Danke, Herr.
Amen.
Amen.
Herr, wir loben dich.
Amen. Herr, wir loben dich, dass du den Tod verschlungen
hast. Amen.
Amen. Herr, leite uns in die Wirklichkeit.
Amen.
Amen. Wir möchten lernen, durch das Sündopfer über die Sünde und den Tod zu herrschen.
Amen.
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 Herr, Amen. Herr, wir loben dich. Amen.
Ja, wie gelaufen.
Herr, wir loben dich.
Ja, es ist so wunderbar zu sehen, dass das ist nicht nur ein Gericht, sondern das Ergebnis des Gerichtes ist das Lob der Überwinder. Lob den Herrn. Das entspricht so sehr dem, was im Buch der Offenbarung steht. An so vielen Stellen wird das Lob und das Lied der Überwinder gebracht, zum Beispiel in Offenbarung 11, obwohl es gesungen wird von den 24 Ältesten, aber es entspricht der Erfahrung der Überwinder. Dort heißt es in Vers 17, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Ich lese, glaube ich, gerade die falsche Übersetzung. Die Nationen sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, die Toten, dass sie gerichtet werden. Die Zeit, den Lohn zu geben, deinen Sklaven, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen, den Großen, und um die zu verderben, die die Erde verderben. Diese Worte sind so ähnlich wie das, was in Jesaja gebracht wird. Sie reden auch in Offenbarung davon, dass die Erde verdorben werden, das Gericht über die Menschen. Und dass es keinen Unterschied gibt zwischen groß und klein. Dass Gott den Namen, oder dass sie Gott fürchten werden aufgrund seiner Gerichte. Das zeigt alles, dass die heute durch das Gericht durchgegangen sind, die werden später dieses Loblied singen. Lob den Herrn. Und auch in Kapitel 15 von Offenbarung, nochmal, Offenbarung 15, Vers 3, und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nationen. Ist das nicht so ähnlich wie Jesaja? Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Jesaja hat gesagt, wir liefen auf dem Weg deiner Gerichte. Und hier singen sie genau dasselbe. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Nationen. So, diese Lieder zeigen in einer wunderbaren Weise, was die Überwinder erlebt und erfahren haben. Es beschreibt ihre Geschichte. ihre Erfahrung, wie sie es geschafft haben, dem kommenden Gericht zu entfliehen. Weil das müssen wir wissen, denn auch wir wollen dem kommenden Gericht entfliehen. Und wir möchten wissen, wie haben sie es geschafft, die Überwinder hier in Kapitel 25 und 26, dass sie nicht den Zorn schmecken mussten, der in 24 da erwähnt wird. Und sie berichten und sie singen und zeigen uns, wie es geht. Das ist wirklich wunderbar. Ja, der Tod ist verschlungen. Moab wird zertreten. Der Pfad der Gerechtigkeit, der Pfad der Gerichte, das alles haben sie erlebt und so sind sie entronnen. Wunderbar. Und dann auch in Kapitel 16 nochmal ein Lied ab Vers 5. Es entspricht auch dem: Ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der ist und der war, der Heilige, dass du diese gerichtet hast. Denn sie haben das Blut von Heiligen und Blut der Propheten vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen. Der Altar hat auch was zu sagen. Also wir dürfen nicht denken, der Altar ist heute nicht mehr wichtig. Ich hörte den Altar sagen. Was hat er gesagt? Ja, Herr Gott Allmächtiger, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Das sagt der Altar. Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Das zeigt uns, dass wir heute diese Erfahrung des Priesterdienstes haben müssen. Umgang haben müssen mit dem Altar des Herrn. Damit wir dort seine Gerichte erfahren. Seine Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. Es ist erstaunlich, wie Jesaja all das schon geschrieben hat, bevor es in Offenbarung steht. Und nochmal in Offenbarung 19. Offenbarung 19, Abvers 1. Halleluja, die Errettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Das sagt die Schar im Himmel. Ja. Und dann Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Noch einmal. Wie oft haben sie dieses Lied gesungen? Wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, Babylon, welche die Erde mit der Hurerei verdorben hat. Und er hat das Blut seiner Sklaven an ihr gerecht. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und die ältesten und lebendigen Wesen sagen, Amen, Halleluja. Und dann ab Vers 5. Und eine Stimme ging aus dem Himmel, die sprach, lobt unseren Gott. Alle seine Sklaven und die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Das sind alles Worte, die Jesaja schon benutzt hat, um Gott zu loben. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Schar, wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lob den Herrn. Es ist so gut zu sehen, diese Lieder in Jesaja 25 bis 27, es ist ein Bild auf das Lied der Überwinder und der treuen Gläubigen, was überall in Offenbarung gesungen wird. Und an ihren Liedern können wir so wunderbar sehen, wie und welche Erfahrungen sie gemacht haben mit dem Herrn, um dem Gericht zu entrinnen. Diese Lieder sind nicht nur eine Melodie, wie gesagt wurde, sondern sie beschreiben ihre Erfahrung. Und solche Lieder müssen wir wirklich singen. Ich weiß, früher haben wir viel, sehr viel gesungen. Und das Singen ist gut, wenn wir vom Herzen und ganz auf den Herrn ausgerichtet ihm singen. Aber hier geht es um Lieder, die voll die Erfahrung der Gläubigen widerspiegeln und zeigt jedem Einzelnen, was er mit dem Herrn erlebt hat und wie er die Welt überwunden hat. Möchten ein Lied singen, wie wir Moab überwunden haben. Ein Lied singen, wie wir Tyros überwunden haben. Oder wie wir Babylon überwunden haben. Das wird sehr praktisch und sehr persönlich. Weil dieses Lied kann niemand lernen. Es ist ein neues Lied. Es ist ein Lied, was unsere Erfahrung mit dem Herrn beschreibt. Ich weiß nicht, wie
wie du Moab überwinden musst, aber ich sehe in meiner Erfahrung, wo er reinkommen möchte. Und da muss ich den Moab richten und ihn weiter in den Misthaufen nach unten drücken, dass er in der Mistlache bleibt und nicht nach oben schwimmt. Das ist nicht so gut. Auch wenn er seine Hand ausbreitet, um zu schwimmen. Okay, das ist, okay, er macht das oft. Ja, der Moab ist sehr, sehr lästig. Und nicht nur der Moab, auch alle diese Feinde, die schwimmen sehr gerne. Ja. Aber der Herr hat gesagt, er wird sie niederdrücken. Und das zeigt, immer wieder kommt er hoch und wir müssen ihn immer wieder niederdrücken. Das ist nicht eine einmalige Sache. Einmal überwunden und es kommt nie wieder. Nein, er wird es immer wieder versuchen. Durch verschiedene Tricks und Kunstgriffe. Wenn es heute nicht klappt, dann will er morgen versuchen. Aber genau das sind die wunderbaren Gelegenheiten für uns, dieses Lied zu lernen. Weil die Gelegenheiten, die sind für uns alle verschieden. Aber die Lieder, die sind am Ende, sind sehr, sehr individuell. Es ist das Lied, was wir mit dem Herrn gelernt haben. Und dafür brauchen wir die Zurüstung und Ausrüstung der Feste und der Opfer. Wie gesagt worden ist, jedes Opfer ist wie ein Lied aus unserer Erfahrung mit Christus. Es ist ein neues Lied. Das kann niemand lernen. Also so ein Opfer muss ich selbst gewinnen. Muss es vor dem Herrn erarbeiten. Und kann nicht auf andere zeigen und sagen, dein Opfer war aber nicht echt. Und dein Opfer, da könnte man noch dies und das. Und ich habe viel zu sagen über die andere. Aber was ist mit meinem Opfer? Wo ist mein Lied? Was habe ich über mich zu sagen? Am Ende nichts zu sagen. Und auch nichts zu singen. Das ist nicht gut. Aber die Überwinder in Offenbarung und auch in Jesaja, sie singen von ihrer Erfahrung mit dem Herrn ganz spezifisch. Diese Lieder müssen wir alle lernen und erfahren. Lob den Herrn. Es gibt eigentlich noch ein viertes Lied, aber das singen wir morgen. Nämlich in Kapitel 27 gibt es nochmal ein Lied vom Weinberg. Ja, und es ist eigentlich sehr gut zu sehen, diese letzten drei Kapitel, 25 bis 27, beinhalten diese vier wunderbaren Lieder. Ja, das erste Lied über die Nationen im tausendjährigen Reich. Und die zweite Strophe, es ist ja eigentlich nur ein Lied, eine zweite Strophe über die Auslöschung Moabs. Die dritte über die Errettung von Gottes Volk. Und dann kommt noch eine vierte Strophe. Und die singen wir morgen. Amen. Lob den Herrn. Es ist gut, wenn wir in dieses Wort hineingehen. Ja, lob den Herrn. 21 Uhr, dann sind wir heute mal ein bisschen früher, weiß ich nicht, aber pünktlich fertig. Ich denke, es ist gut, wenn wir die Zeit nutzen, am Abend noch vorzubereiten, denn morgen die erste Hälfte der Versammlung ist reserviert für die Anbetung des Vaters. Wir werden morgen gute Zeit benutzen, dass wir alle heilig die Gelegenheit bekommen, dem Vater Gott unser geistliches Opfer darzubringen. Und wenn wir unser Opfer vorbereiten, dann seid ermutigt, es kurz zu machen und wirklich dem Vater von Herzen darzubringen, damit viele die Gelegenheit haben, morgen ihr geistliches Opfer zu bringen. Es ist immer gut, wenn wir es auf die Essenz konzentriert zurechtlegen. Und das wollen wir morgen auf jeden Fall üben, weil wir sind mehr als sonst. Da brauchen wir ein bisschen Disziplin, richtig? Und dass wir lernen. Wir lernen. Es ist eine Priesterschule. Und wir möchten Lernende sein. Aber wir können es üben. Genau, und da wollen wir morgen um 10 beginnen mit der Versammlung, mit der Anbetung.